Wie werde ich auf diesem Globus leben? Wie wird meine Arbeit aussehen? Wie wird meine Familie aussehen? Lohnt es sich überhaupt, weitere Kinder in die Welt zu setzen? Kann ich eine Familie gründen? Kann ich selber meinen Lebensunterhalt für ein zufriedenstellendes Leben verdienen? Das sind so die Fragen.
Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Fitmacher, der Podcast der Heimatkrankenkasse. Ich bin Timo Teichler, freue mich, hier bei Ihnen zu sein. Frau Brigitte Gabriele Karlsson, Diplompsychologin.
Hallo, Timo.
Ja, wir haben uns auf Vorname und Sie geeinigt.
Ja.
Im Prinzip kann man sagen, von Krise zu Krise. Also es passiert ja einiges in der Welt, was ja mit einem schon was macht, muss man sagen. Wir reden über Krieg, wir reden über Corona und das macht was mit den Menschen. Das macht vor allen Dingen was mit den Jugendlichen, das wird mehr. Die Frage noch dazu kommt bei den Jugendlichen, wo will ich in meiner Zukunft hin? Was stelle ich mit der Zeit an? Was mache ich beruflich? Was wird aus mir? Wie wird die Welt aussehen? Das allein nur ein paar Fragen, die ja viele anscheinend beschäftigt. Wie nehmen Sie das aktuell so wahr? Also sitzen viele bei Ihnen hier, die sagen, ich habe unglaubliche Zukunftsangst aufgrund der Gegebenheiten in der Welt?
Es ist in der Tat so, dass die Ängste im Vergleich zu, sagen wir mal, 5 Jahren zuvor um ein Drittel angestiegen sind. Die Medien tragen dazu bei, insofern, als sie, egal was sie hören, ob das Kanäle bei YouTube sind, ob das Apps sind, die hochgeladen wurden, ob das Zeitungen sind, digital oder gedruckt, was immer sie wollen. Es wird nur über Katastrophen berichtet. Nur über Katastrophen. Und das macht natürlich was mit den Menschen. Wenn hier jemand mit Ängsten mich aufsucht, bekommt er einen ganz, ganz wichtigen Rat. Hören Sie Nachrichten morgens 5 Minuten, abends 5 Minuten, damit Sie informiert sind. Bitte keine Bilder anschauen und nicht den ganzen Tag Nachrichten hören oder sehen.
Und betrifft das denn jetzt eine Altersgruppe speziell? Also ist das vor allem bei den Jugendlichen so, dass die sagen, oh, das ist halt doch extrem zugenommen, dass es zwischen 17 und 30-Jährige sind, die irgendwie sagen, das belastet mich?
Absolut. Die Kinder und Jugendlichen müssen heute ohne Geländer groß werden. Die Eltern verweigern ihren Kindern Leitlinien, den roten Faden. Sie bilden kein Modell mehr, an dem sich Kinder und Jugendliche und junge Erwachsene orientieren können. Die Antwort, ja, was soll ich machen? Mama, Papa, Oma, Opa. Ja, das musst du wissen, das musst du entscheiden. Die Werthaltungen werden ihnen auch vorenthalten. Und dass sie dann irgendwo in Peer Groups, das sind gleichaltrigen Gruppen, halt suchen und sehr viel Blödsinn machen, unter Umständen, ist kein Wunder.
Lassen Sie uns noch zurückkommen zum Thema Angst, den wir am Anfang schon angesprochen hatten. Also was sind das für Ängste, die dann hier bei Ihnen auftauchen? Also können Sie die benennen? Wovor haben die Leute Angst?
Wie wird sich meine Zukunft gestalten? Was bietet Mutter Erde mir noch, wo wir doch Mutter Erde in den vergangenen Generationen kaputt gemacht haben? Heute sind wir an einem Punkt gelandet, wo Mutter Erde, wenn man sie in Ruhe lassen würde, nicht mehr regenerieren kann. Heute braucht Mutter Erde unsere aktive Hilfe, dass sie wieder zu sich selber zurückfindet, die Natur. Und das macht natürlich bei den jungen Leuten Angst. Wie werde ich auf diesem Globus leben? Wie wird meine Arbeit aussehen? Wie wird meine Familie aussehen? Lohnt es sich überhaupt, weitere Kinder in die Welt zu setzen? Kann ich eine Familie gründen? Kann ich selber meinen Lebensunterhalt für ein zufriedenstellendes Leben verdienen? Das sind so die Fragen.
Also, dass man Zukunftssorgen hat, ich glaube, das ist erstmal grundsätzlich, das gab es schon immer. Ich glaube, das Ausmaß der Sorge, beziehungsweise dass daraus jetzt richtige Angst wird, würde ich jetzt sagen, ist jetzt ein großer Unterschied zu vor 20 Jahren vielleicht. Also ich hatte damals als 18-Jähriger auch Sorgen, weil ich mich gefragt habe, puh, was machst du wohl beruflich? Da gab es aber noch keinen Krieg, da gab es noch kein Corona und da gab es noch nicht so dermaßen eine Klimakrise. Und ich würde sagen, das in der Summe hat sich schon gewandelt oder hat sich dramatisiert.
Das hat sich für junge Leute dramatisiert. Erwachsene sind, wenn sie Glück haben, mit Urvertrauen groß geworden. Sie haben eine gute Basis an Widerstandsfähigkeit. Sie konnten die Privilegien der Kindheit voll ausleben. Die Privilegien der Kindheit sind Neugierde, sie sind abenteuerlustig und sie denken nicht über Risiken nach. Das sind die Privilegien der Kindheit. Wer das ausleben durfte, weil er Eltern hatte, die ihn am langen Zügel, sage ich immer, begleiten konnten und begleitet haben, die auf ihn Acht gegeben haben, die da waren, die präsent waren, der hat ein Urvertrauen entwickelt, Widerstandsfähigkeit. Und der wird also sein Leben machen. Die anderen haben dieses Urvertrauen nicht. Das heißt, da etablieren sich Ängste schon im Kindesalter.
Und die jetzt hier bei Ihnen sitzen, wenn Sie sagen, die
Ja.
haben Zukunftsangst, inwieweit macht sie sich bemerkbar? Also sind die am Boden zerstört, wird geweint, weil man sich hilflos fühlt, der Situation ausgesetzt? Wie muss man sich das vorstellen?
Das Prägnanteste ist, dass die ein geringes Selbstbewusstsein haben und ein geringes Selbstwertgefühl. Das sehen Sie schon, dass die immer gebeugt sitzen, mit den Augen auf die Tischplatte oder auf den Boden gucken. Und so gehen die auch durch die Welt. Und die, gerade die, werden herumgeschubst und bestätigen immer, schau, ich zähle nicht, ich kriege keine Wertschätzung. Man sieht mich nicht, ich bin nichts wert, ich bin hier nur eine Figur auf einem Schachbrett. So macht sich das bemerkbar. Und die therapeutische Aufgabe ist es eben, das Selbstbewusstsein dieser Jugendlichen und jungen Erwachsenen zu stärken und zu steigern, dass sie sich aufrichten, dass sie sich nicht mehr alles gefallen lassen, dass sie eine Stimme bekommen.
Therapeutischer Ansatz, guter Punkt, möchte ich kurz einhaken. Ist ja nicht immer so einfach, da einen Therapieplatz zu bekommen, weil es, glaube ich, viele nicht wissen. Es gibt da die Option über die 116 117, der bundesweite ärztliche Bereitschaftsdienst ist das. Die vermitteln einem innerhalb einer Woche einen Termin für eine psychotherapeutische Sprechstunde. Details dazu und ja, wie man die auch auf anderen Wege kontaktieren kann, das findet ihr alles über den Link, den ich euch in die Beschreibung zu dieser Folge packe. Aber man kann Sie, Brigitte, beispielsweise auch schon viel schneller sehen, muss man keine Woche für warten, geht im Prinzip jetzt schon digital. Im Video der Heimatkrankenkasse sprechen wir mit Ihnen über Depressionen, wie man sie erkennt, wie man sich die vorstellen muss. Sie haben das sehr schön bildlich mit so Raben, beschrieben, die über einen kreisen. Im Video erfährt man mehr dazu. Wir reden mit Ihnen aber auch über bipolare Störungen und das Borderline-Syndrom. Ich wollte jetzt vorhin nicht unterbrechen, fand das nur noch wichtige Hinweise, A mit der Nummer und B mit den Videos. Aber zurück zu unseren jungen Erwachsenen und ihrer, ich will sagen, Hilflosigkeit. Sie haben sie jetzt als sehr, ja, körperlich zurückgezogen beschrieben. In ihrem therapeutischen Ansatz geht es dann im Prinzip darum, ja, die jungen Erwachsenen wieder aufzurichten, ihnen zu zeigen, sich nicht eben alles gefallen zu lassen, sondern für sich einzustehen und eine Stimme zu haben. Da reden wir dann am Ende ja über Resilienz, ne?
Ja, und zum Glück ist es so, jedes Kind auf diesem Globus ist mit Resilienzanlagen, die sind im Gehirn beheimatet, ausgestattet. Und diese Resilienzanlagen sind zum Glück auch unzerstörbar. Sie sind trainierbar. Sie können sich das vorstellen wie bei einem Beinbruch, bei dem Sie einen Gipsverband bekommen haben. Wenn Sie 6 Wochen oder 8 Wochen Ihr Bein in Gips hatten und das dann abgeschlagen wird, sind die Muskeln atrophiert. Aber wir wissen alle, Muskeln kann man auch wieder aufbauen. Und so kann man eine niedergedrückte Resilienz auch trainieren und aufbauen.
Resilienz, können Sie es kurz definieren? Wie definieren Sie das?
Resilienz ist innere Stärke, Stressfestigkeit. Es kommt im Grunde aus der Physik, der Begriff. Wenn Sie sich einen Ball vorstellen, der durch irgendeine Maläste zusammengequetscht wird. Und die Maläste ist vorbei, also die Krise oder was weiß ich was. Dann springt der Ball wieder in seine Ausgangsform zurück. Ein Begriff aus der Physik und der heißt Widerstandsfähigkeit. Und die Lebenskunst heißt im Grunde nur, dass sie einmal mehr aufstehen, als sie hingeflogen sind. Ja. Und das ist lernbar und trainierbar.
Wenn Sie jetzt gesagt haben, dass die Leute mit gesenktem Kopf unterwegs sind, kein Selbstvertrauen haben, was mir noch nicht ganz klar wird, in welchem Zusammenhang steht das jetzt mit den Krisen auf der Welt? Also gibt es da überhaupt einen Zusammenhang?
Das hängt schon mit den Krisen dieser Welt zusammen. Das hängt auch mit Corona, was wir zum Glück überwunden haben, zusammen. Da wurden ja Kinder und Jugendliche völlig alleine gelassen. Die Eltern waren nicht in der Lage, das digitale Lernen zu begleiten. Die Lehrer selber waren überfordert. Ja, die haben Aufgaben gestellt, die für Kinder, die nicht aus einem bildungsaffinen Haushalt kamen, unmöglich waren zu lösen. Die drifteten einfach ab. Und die bekamen ein Gefühl, ich schaffe nichts, ich kann nichts, ich verliere den Anschluss. Also das ist nur mal ein Beispiel. Wenn man sich in so einem Zustand befindet, ich kann nichts, ich schaffe nichts, ich verliere den Anschluss, dann löst das natürlich Ängste aus. Und ein Krieg, es gab ja noch nie einen Krieg wie den in der Ukraine, den wir hautnah täglich verfolgen können. Das ist ja absurd. Und manche tun das, die hängen den ganzen Tag vor solchen Katastrophenbildern.
Ja, und da haben sie ja gesagt, lass den Mist. Genau. Weil wenn man immer sich wieder da reinsteigert, ja, oder das wahrnimmt und sei es nur eine Push-Nachricht auf dem Handy, wo irgendwas von irgendjemandem wieder, genau, ist, oder ich bin, vielleicht haben die Jugendlichen jetzt nicht ungefähr die Tagesschau auf ihrem Handy, aber wenn sie bei Instagram sind und da schickt jemand, ja, und sei es das Erdbeben-Video, ja, aus der Türkei, wo wieder, ja, was passiert ist, was man nicht beeinflussen konnte, wo man wieder Leid sieht, dann beschleunigt sich dieses Angst.
Das ist richtig. Ich nenne das seelische Verschmutzung mit diesen Bildern. Das Gehirn wird mit Negativismen gefüttert. Ja, was soll denn bei so vielen Negativismen noch Gutes herauskommen? Da kommen also auch Negativismen raus, nämlich Angst, Orientierungslosigkeit. Wo führt das alles hin? Ja, schon als gestandener Erwachsener muss man gegenhalten und diese Instrumentarien, diese Lebenserfahrung haben ja Jugendliche und junge Erwachsene noch gar nicht.
Und dann kommt der Aspekt, ich sehe das, was jetzt ist. Was bringt das für meine Zukunft? Wie mache ich das mit dem Job? Was will ich überhaupt später mal machen? Und das in der Summe ist natürlich Gift, würde ich sagen.
Ja, genau. Ja. Das ist toxisch.
Ja. Mhm. Also, dass ihr auch am Wust der Möglichkeiten, was jetzt auch Job angeht, also das würde ich jetzt auch aus meiner Perspektive sagen, als ich damals in der Situation war, was willst du später mal machen? Da war ich schon, will nicht sagen überfordert, aber als ich mir den Wälzer angeguckt habe, welche Informationen es alles gibt oder Wege und Berufsklassen, ja, dass ich sage, ich weiß es jetzt gar nicht. Gott sei Dank habe ich jetzt einen Weg für mich gefunden seit, ja, Jahren. Oder durch Zufall hat es dann auch geklappt. Aber ich war auch dankbar, dass es diesen Zufall gab, weil sonst wäre ich auch, glaube ich, sehr hilflos gewesen. Und dann in einer Situation, in einer Welt zu sein, die auch noch unsicher ist, da beneide ich die Generation jetzt nicht drum.
Warum so viele unglücklich sind, das ist die Vielzahl der Optionen, die heutige Jugendliche haben. Fragen Sie mal einen durchschnittlichen Jugendlichen, was er nach der mittleren Reife oder nach dem Abitur machen möchte. Der zuckt die Schultern und sagt, weiß nicht. Oder er sagt, kein Bock auf irgendetwas. Dann wird zum Beispiel ein Jahr in Neuseeland verbracht und das nächste Praktikum wird in Costa Rica gemacht. Und dann kommen sie zurück und wissen immer noch nicht, was sie tun sollen. Also die Vielzahl der Optionen in einer globalisierten Welt ist für viele Jugendliche und junge Erwachsene ein großes Problem. Sie finden ihren Weg nicht. Ich nenne das dann hier, was wir machen, Wegfindung. Es gibt so viele Möglichkeiten, für einen jungen Menschen Orientierung zu schaffen. Es gibt diese Berufsmessen. Es gibt von vielerlei Organisationen, zum Beispiel von den Rotariern oder von den Lions, Stammtische, wo Berufsträger Rede und Antwort stehen für Jugendliche. Und die können, die befragen die Berufsträger, wie ist das eigentlich bei dem, was sie als Rechtsanwalt machen? Oder wie ist das, wenn sie eine Ausbildung als Tischler machen oder wenn sie eine duale Ausbildung machen? Dann ist weiterhin ganz wichtig herauszufinden, wofür der junge Mensch brennt, also was ihn wirklich interessiert, ein Herzensziel herauszufinden, das ist die Strategie. Und die Taktik ist dann Step by Step in die richtige Richtung. Jeden Tag ein kleiner Schritt, aber immer in die richtige Richtung. Und so finden dann die jungen Leute ihren Beruf. Ich möchte da mal auf Studien zu sprechen kommen. Es gibt zwischen denen, die ihren Weg gemacht haben und denen, die irgendwie auf die schiefe Bahn geraten sind, einen einzigen Unterschied. Die, die ihren Weg gemacht haben, hatten einen Menschen, der an sie glaubte, der ihnen Mut machte, der sie unterstützte. Das ist der einzige Unterschied. Jeder Heranwachsende braucht einen Paten, eine Patin, die sichtbar oder unsichtbar an seiner Seite steht, ihn unterstützt, Fragen beantwortet, ihn ermutigt, ihn sieht und sagt, du machst einen Unterschied, du bist ein wertvoller Mensch.
Und da viele durch die ganzen Krisen als Erwachsene jetzt gesehen mit sich selbst beschäftigt waren, weil sie durch Corona jobstechnisch in eine Situation gekommen sind, hat man nicht die Zeit.
Die Erwachsenen sind heute sehr mit sich selber beschäftigt und die Kinder, die laufen einfach so mit. Es gibt ja auch die sogenannten Hubschraubermütter und Hubschrauberväter, die dem Kind alle Steine aus dem Weg räumen. Also das Kind braucht nur einen Muckser zu machen und schon wird ein Wunsch erfüllt. Und was sich dadurch etabliert, ist die sogenannte erlernte Hilflosigkeit. Und die erlernte Hilflosigkeit mündet in einer Depression. Wir haben sehr viele depressive junge Leute in einem Ausmaß, das es früher nicht gab. Wenn die Selbstwirksamkeit, das heißt, ich schaffe etwas selber, ich kann diesen Klotz selber aufheben, ich kann dieses Bild selber malen, ich kann da auch einen Rahmen selber basteln, es wird mir nicht alles aus der Hand genommen und es wird gemacht, dann entwickle ich die sogenannte Selbstwirksamkeit. Das ist Selbstbewusstsein, also ich bewirke etwas. Und wem das vorenthalten wird, der wird über kurz oder lang stockdepressiv. Das ist eine psychologische Gesetzmäßigkeit.
Wir haben jetzt sehr darüber gesprochen, wie ist die Situation aktuell, welche Gegebenheiten sind denn da. Kommen wir zu dem Punkt, wie gehe ich mit dem um? Also jetzt sitzt man hier bei Ihnen und jetzt gibt man welche Tipps? Also A, haben wir jetzt schon gelernt, nicht immer Medien konsumieren, beziehungsweise sich immer die negativen Dinge reinziehen, sondern das irgendwie positiv sehen. Wie geht es sonst noch weiter? Also wie komme ich aus dieser Angstspirale, aus dieser Zukunftsangst wieder raus? Was mache ich?
Wichtig ist, den Tagen wieder eine Struktur zu geben. Nicht morgens liegen bleiben, schon wieder so ein scheiß Dach und es lohnt sich gar nicht aufzustehen, sondern dem Tag eine Struktur zu geben mit Zielen und Aufgaben, die mir Freude machen, die mir Spaß machen. Und dann umgebe ich mich ja auch mit Leuten, mit Menschen, die das Gleiche tun und die psychisch gesund sind. Also sich mit einer guten sozialen Umgebung identifizieren und nicht mit den Rumhängenden. Also feste Tagesstruktur, gute soziale Umgebung und Zielsetzungen, die mir Freude machen. Des Weiteren ist wichtig, sich selber lieben zu lernen. Ich mag diesen Menschen, der ich bin. Und ich bin in der Lage, auch für andere etwas Wichtiges zu sein. Nur wenn ich mich selbst liebe, bin ich gut für andere. Ich darf mich also ruhig in die erste Reihe stellen und mir jeden Tag zum Beispiel eine Freude machen. Ganz, ganz wichtig. Dann bin ich auch gut für andere. Aus dieser Überforderung muss man rauskommen. Zu viel auf einmal zu wollen, funktioniert auch nicht. Sondern so die eigenen Grenzen kennenzulernen und akzeptieren zu lernen. Ich brauche mich nicht dauernd mit anderen vergleichen. Ich bin ich und ich bin so, wie ich bin. Und so, wie ich bin, bin ich okay. Das kann man lernen.
Wir haben jetzt Überforderung angesprochen. Inwieweit macht sie sich bemerkbar, beziehungsweise wodurch ist die ausgelöst? Also welche Überforderung? Jetzt der Alltag, die Situation?
Schauen Sie zum Beispiel, was heute von einer jungen Frau erwartet wird. Sie soll eine perfekte Mutter sein. Sie soll eine perfekte Hausfrau sein. Sie soll eine perfekte Businessfrau sein. Also so eine neunarmige Figur. Es wird zwar immer von Beziehungen auf Augenhöhe gesprochen, aber diese Augenhöhe findet sehr häufig gar nicht statt. Immer noch sind es die Frauen, die für die Organisation des Haushaltes hauptsächlich verantwortlich sind. Das sind Verantwortungen, die mussten frühere Frauen gar nicht tragen. Da war es angesagt, er, der Mann, ist der Verdiener, der Geldbringer. Und wenn der nach Hause kommt, dann wird er in Ruhe gelassen. Die Frau braucht sich keine Existenzsorgen zu machen. Heute ist das alles anders. Das ist zum Beispiel eine Überforderungssituation. Für Männer genauso. Die emanzipieren sich. Das heißt, die haben ähnliche Schwierigkeiten. Der perfekte Vater, der perfekte Hausmann, der perfekte Geldverdiener, der perfekte Organisator, Urlaube, die werden so durchgeplant und durchstrukturiert, dass sie auch ja perfekt sind. Alles soll perfekt sein. Diesen Perfektionismus abzuschwören und mal ein bisschen Humor reinzubringen in den Alltag, das würde schon helfen.
Und wenn ich jetzt überfordert bin, beziehungsweise Stress habe, grundsätzlich angespannt bin, gehe ich dann um Block, mache ich Sport, was mache ich?
Bewegung ist grundsätzlich sehr gut und zwar eine Bewegung, die mir Freude macht. Es hat nichts mit Leistungssport zu tun. Oder mit Wettkampf und positive soziale Kontakte pflegen.
Und mit dem Aspekt, dass ich nicht weiß, was ich beruflich machen will. Sie haben es eingangs mal gesagt, ich soll irgendwie auf Jobmessen gehen oder so. Aber da ist man ja vielleicht dann auch hilflos unterwegs, wenn man sich denkt, okay, es sind jetzt wieder 80 Optionen. Ich weiß es einfach nicht. Also man sehnt sich ja wahrscheinlich nach irgendwie Halt, wenn Sie sagen, ne, man braucht eine Orientierung, irgendwelche Rahmen, Planken. Und die gibt es einfach nicht. Und diese Hilflosigkeit, wie fange ich die ein? Also muss ich zwangsläufig dann, wenn ich in der Situation bin, hier bei Ihnen aufschlagen und sagen, bitte, bitte helfen Sie mir? Oder gibt es noch eine andere Lösung, die vielleicht jeder für sich noch finden kann oder zumindest eine leichte Hilfestellung?
Ich kann mir auch andere Hilfen organisieren als eine Psychotherapie. Kein Mensch ist eine Insel. Ein Mensch ist immer von einem sozialen Netzwerk umgeben. Seien das Leute aus der Schule, seien das Familienangehörige, sei das ein Freundeskreis, der erweiterte Familienkreis. Die Überlegung, wen kann ich ansprechen, der mir jetzt in meiner ausweglosen, vermeintlich ausweglosen Situation hilft, das ist der Weg heraus aus der Krise. Ich muss dieses Netzwerk, was mich umgibt, was vielen gar nicht bewusst ist, nutzen. Ja? Mich vernetzen mit anderen Menschen. Ich frage jemanden, du sag mal, ich weiß wirklich nicht, was ich beruflich anfangen kann. Hast du eine Idee? Oder hast du eine Idee, wen ich noch fragen könnte? Und so geht das also immer weiter, bis ich eine Wegfindung hinkriege.
Oder was meinst du, was wird zu mir passen beruflich? Ne?
Ja, es gibt so viele Möglichkeiten, dieses Puzzle für sich zusammenzusetzen, was dann letztendlich ein Bild ergibt.
Beim Rundgang hier durch Ihre Praxis haben Sie mir gesagt, dass es auch noch die Option gibt, der Angst in die Augen zu gucken. Würden Sie oder können Sie irgendwie sagen, wie das auch auf diese Situation der Zukunftsangst übertragbar sein könnte?
Ja, derjenige, der Angst hat, der muss sich erstmal eingestehen, dass er Angst hat. Das ist schon mal der erste Schritt. Viele lenken sich ab. Die sind nonstop aktiv, um sich abzulenken. Nein, es gilt erstmal für sich einzugestehen, ich habe Angst. Und dann schaue ich mir diese Angst an. Wovor habe ich Angst? Das gestehe ich mir ein. Ich muss durch diese Angst hindurchgehen, sie spüren, hindurchgehen und dann kann ich sie mit therapeutischer Hilfe bewältigen. Im Grunde ist der erste Schritt, sich mal zur Ruhe kommen zu lassen und Zeit zum Nachdenken zu haben oder sich zu geben. Wir können vor der Angst nicht wegrennen. Die holt uns immer ein.
Weil, wenn ich sie jetzt immer wegschiebe, dann passiert am Ende was?
Dann passiert Folgendes. Das ist ein sogenannter unterirdischer Energiefresser. Derjenige wird immer müder, immer energieloser, immer antriebsloser und weiß gar nicht warum. Der steht morgens auf, zieht sich an und ist das erste Mal schon wieder so todmüde, dass er sich wieder hinlegen möchte. Das ist ein Energievampir. Die Angst, wenn ich sie mir nicht eingestehe, wird zum Energievampir. Und diesen Vampir, der muss raus.
Ja. Ja, Sie haben im Vorgespräch auch gesagt, die Angst ist was Gutes, weil sie ist therapierbar. Fand ich jetzt einen sehr faszinierenden Satz, weil ich gesagt hätte, Angst möchte man eigentlich nicht haben. Aber dass Sie jetzt gesagt haben, Angst ist was Gutes, hat mich überrascht.
Ja, Angst kann ja auch ein Warnsignal sein. Es gibt ja berechtigte Ängste, aber es gibt auch die vielen irrationalen Ängste. Und das Frappierende ist, Ängste sind im Grunde leicht zu therapieren. Phobien und Ängste haben einen effektiven Gegenspieler. Das sind nicht Medikamente. Die sind vielleicht am Anfang gut. Die werden dann aber, wenn die Selbstregulation durch Entspannung funktioniert, wieder ausgeschlichen. Der effektivste Gegenspieler der Angst ist Entspannung. Und die kann man lernen.
Sich einfach mal selbst Zeit für sich zu nehmen, hinzusetzen, Kiefer zu entspannen.
Meditation zu machen, progressive Muskelentspannung, autogenes Training. Zap, Zähne, Arme, Bauch. Z steht für Zähne auseinander, Unterkiefer gelöst. Dadurch wird das Grübelmühlrad zum Stoppen gebracht, Z. Dann A für Arme, losgelöste Schultern, entspannte Schultern. Und B steht für Bauch. Atmung bis in den Tiefbauch hinein, bis in mein Powerhouse hinein.
Ich glaube, das Gute, was man jetzt am Ende festhalten kann, ist, dass diejenigen, die jetzt zuhören, festgestellt haben, sie sind nicht alleine mit ihren Gedanken, mit ihren Zukunftssorgen. Ja. Das ist ja auch was, wenn keiner so richtig drüber spricht,
ja.
Dann denkt man so, ach, man ist alleine mit diesen Gedanken. Von daher hat man jetzt, glaube ich, schon festgestellt, okay, es gibt mehrere, die so Gedanken, Probleme, Ängste haben wie ich. Und wir haben festgestellt, den Rahmen, die Welt als solches können wir als Einzelner jetzt nicht verändern oder beenden, den Krieg beispielsweise, aber man muss irgendwie lernen, sich in diesem Rahmen zu bewegen und auch Gestaltungsspielraum anzunehmen, den es ja durchaus gibt,
ja,
in seiner Lage. Man muss sich nicht ergeben. Und da haben wir jetzt gelernt, es irgendwie positiv zu besetzen, das Ganze. Ob man sich positiven Umgang sucht, ob man positiven Ausgleich sucht, wie auch immer. Ich glaube, das ist so das, was am Ende jetzt so hängen geblieben ist, dass man sich selbst irgendwie aufraffen muss, um gestalten zu können.
Wunderbar, Timo. Ich könnte es besser nicht zusammenfassen.
Ja, Brigitte, ich danke Ihnen.
Sehr gerne.